Kopien von Rachel Lanes Stellungnahme wurden an alle Anwälte der Phelan-Kinder geschickt, die von dieser Nachricht geradezu elektrisiert waren. Die Phelan-Anwälte saßen am Freitagmorgen in der Kanzlei Langhorne zusammen, einem modernen Bau unter vielen im Finanzdistrikt an der Pennsylvania Avenue. Zwar war die Kanzlei mit ihren 40 Anwälten nicht groß genug, um wirkliche Top-Mandanten anzuziehen, doch ihr Ehrgeiz ging eindeutig in diese Richtung. Die Einrichtung der Räume war von jener prätentiösen Erlesenheit, die verriet, dass die dort tätigen Anwälte fest entschlossen waren, ans ganz große Geld zu kommen. Die Phelan-Anwälte hatten beschlossen, sich jede Woche am Freitag um 8 zu treffen, um über Strategiefragen zu reden. Der Einfall ging auf Madame Langhorne zurück. Ihr war klar geworden, dass sie als Vermittlerin würde auftreten müssen, denn die Männer hatten alle Hände voll damit zu tun, sich zu spreizen und sich gegenseitig zu bekämpfen. Doch wo so viel Geld auf dem Spiel stand, durfte man nicht zulassen, dass sich Leute, die in einem Boot saßen, gegenseitig in den Rücken fielen. Sie hatte den Eindruck, dass die Zeiten des Mandantenraubs vorüber waren. Ihre Mandanten, Gina und Cody, waren entschlossen, bei ihr zu bleiben, und Yancy schien Ramble fest in der Hand zu haben. Wally Bright wohnte praktisch mit Libby Gell und Spike zusammen. Die anderen drei, Troy Jr., Rex und Mary Rose, hatte Hark am Haken und er schien mit seiner Beute zufrieden zu sein. Allmählich legte sich der Staub. Nachdem klar war, worum es ging, wurden die Beziehungen freundlicher. Den Anwälten war klar, dass ihre Sache zum Scheitern verurteilt war, wenn sie nicht zusammenarbeiteten. Punkt 1 der Tagesordnung war Sneed. Sie hatten mehrere Stunden lang die Videoaufnahmen seiner ersten Vorstellung betrachtet und sich ausführlich notiert, wie man dafür sorgen könne, dass er besser wurde. Es wurde schamlos gelogen. Yancy, der in jungen Jahren eine Karriere als Drehbuchautor angestrebt hatte, war sogar so weit gegangen, für Sneed eine 50-seitige Textvorlage zu verfassen. Sie enthielt eine solche Anzahl haarsträubender Behauptungen, dass Troy jedem als hirnloser Trottel erscheinen musste. Punkt 2 war Nicolette, die Sekretärin. Man wollte sie sich einige Tage später gleichfalls auf Video vornehmen und es gab bestimmte Dinge, die sie sagen musste. Bright regte an, man könne beide aussagen lassen, der Alte habe beim Geschlechtsverkehr mit ihr ein paar Stunden, bevor er sich den drei Psychiatern stellte, einen Schlaganfall erlitten. Ein solcher Schlaganfall würde die geistigen Fähigkeiten erkennbar herabsetzen. Der Einfall wurde ganz allgemein mit Beifall aufgegriffen und führte zu einer längeren Diskussion über die Autopsie, über deren Ergebnisse sie bislang noch keine schriftlichen Unterlagen zu Gesicht bekommen hatten. Wie nicht anders zu erwarten, musste Troys Aufprall auf dem Pflaster zu entsetzlichen Schädelverletzungen geführt haben. Ließ sich unter solchen Umständen bei einer Autopsie ein Schlaganfall überhaupt diagnostizieren? Punkt 3 war die Frage ihrer eigenen Sachverständigen. Der von Grit vorgeschlagene Psychiater war den gleichen Weg gegangen wie der Anwalt selbst, so dass es jetzt nur noch 4 gab. Einen pro Kanzlei. Das war bei einer Verhandlung keine übermäßig große Zahl. Eher konnte man zu viert mit einem gewissen Nachdruck argumentieren, vor allem, wenn die Psychiater auf unterschiedlichen Wegen zum selben Ergebnis kamen. Sie einigten sich, auch ihre Psychiater gründlich in die Mangel zu nehmen, ihre Aussagen zu proben und festzustellen, ob die Männer unter Druck womöglich zusammenbrachen. Punkt 4 war die Frage weiterer Zeugen. Sie brauchten unbedingt noch mehr Menschen, die in den letzten Lebenstagen bei Troy gewesen waren. Da konnte ihnen Sneed sicherlich helfen. Letzter Punkt der Tagesordnung war das Auftreten Rachel Lanes und ihres Anwalts. »In der Akte ist nicht ein Blatt, das diese Frau unterschrieben hat«, sagte Hark. »Sie ist eine Einsiedlerin. Mit Ausnahme ihres Anwalts weiß kein Mensch, wo sie sich aufhält, und der sagt nichts. Er hat einen ganzen Monat gebraucht, um sie zu finden. Sie hat nichts unterschrieben. Theoretisch ist das Gericht für sie gar nicht zuständig. Für mich ist sonnenklar, dass die Frau Bedenken hat, an die Öffentlichkeit zu treten.« »So verhalten sich auch manche Lotteriegewinner«, merkte Bright an. »Sie wollen nicht, dass die Sache an die große Glocke gehängt wird, damit sie nicht von Hinz und Kunz angeschnaut werden.« »Und was ist, wenn sie das Geld gar nicht will?«, fragte Hark. Fassungslosigkeit machte sich breit. »Das wäre verrückt«, sagte Bright spontan. Seine Worte hingen noch im Raum, während er über das Unmögliche nachdachte. »Es geht jetzt einfach darum, wer am längeren Hebel sitzt«, fuhr Hark fort. »Ohne zu sagen, dass das Gericht für Rachel Lane gar nicht zuständig ist, Werden wir darauf drängen, dass die Sache sofort anhängig gemacht wird und fechten das Testament mit allem Nachdruck an.